Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier im Brunch bei Games, Croissants und Liebe in Episode 3617 des Insert Moin Podcast hier in Deutschland, live aufgenommen von Manu, Basti und Michi am 10. August 2025.
Ich freue mich auf die Welttournee.
Jetzt mit Geolocation. Du weißt doch gar nicht, wo ich bin.
Ja, stimmt, bei Manu weiß man das wirklich nicht. Der ist wirklich gefühlt jedes Wochenende wieder irgendwo anders auf der Welt.
Schön, euch da zu haben. Nehmt euch einen Platz. Was darf ich euch beim Brunch kredenzen? Außer des Croissants neben dem Croissant.
Ich sag, alles andere ist verpönt. Es muss das Croissant sein.
Ja, das liegt halt standardmäßig bei uns auf den Platten, das ist klar. Aber wenn du jetzt einmal am Buffet vorbeigehst, bist du da dann erst jetzt, wonach... dünkt es dir nach English Breakfast, so ein bisschen paar Bohnen mit Speck oder noch ein bisschen was Süßes? Was würdest du dir jetzt gerade in diesem Moment drauf machen neben Kaffee?
Für mich muss es herzhaft starten und süß ausklingen. Das ist wichtig.
Oh ja.
Also das Croissant wieder.
So wie dieser Podcast.
So wie bei Random Encounters, genau. Und Manu, was machst du dir drauf?
Ich habe jetzt neu entdeckt Erbsenmilch. Habt ihr das schon mal probiert?
Also
es gibt ja, Milchalternativen ohne Ende. Also Hafer und Soja ist ja relativ bekannt jetzt. Und bei uns hier natürlich in Freiburg, bei meinem Standardcafé, wo ich ab und zu mal morgens mit dem Laptop mich dann hinsetze, da gibt es jetzt neuerdings aufgeschäumte Erbsenmilch. Voll geil.
Verrückt. Okay.
Klingt erstmal nicht so lecker, aber es ist wirklich einfach sehr neutral. Also ich finde, Soja hat ja einen sehr starken Geschmack, so Sojamilchkaffee.
Oh ja.
Hafer auch.
Hafer geht voll klar.
Geht voll klar, also mag ich inzwischen auch. Aber Erbsenmilch ist super. Und da habe ich jetzt neuerdings eine Dirty Chai für mich entdeckt. Normal trinke ich einfach nur einen doppelten Espresso und dann geht der Tag los.
Es kommt so einfach kein Essen dazu hier bei.
Ja, nee, aber so zum Schlürfen. Aber Erbsenmilch zählt ja schon als Essen, habe ich gedacht. Aber ansonsten bin ich voll bei Basti. Also so richtig schön mexikanisches Frühstück. Diese Huevos, wie heißen die? Diese mexikanische Eier.
Der Mexikaner in Manu kommt wieder raus. Ja. Diese Huevos kennt ihr doch alle da draußen. Ich muss euch das nicht erklären.
Dieses, mir fällt der zweite Name nicht. Huevos, irgendwas.
Huevos Rancheros.
Ja, genau, Rancheros.
Hilft.
Danke. Das würde ich jetzt bestellen. Mit Erbsenmilch.
Mit diesem Dead Take von Manu starten wir diese Woche und hatten auch eine ganze Episode über diese Erbsenmilch. Nein, das ging natürlich um was ganz anderes, Manu. Weißt du, worum es in Dead Take ging?
Du meinst die Folge?
Ja.
Oh Gott, jetzt verstehe ich die Überleitung. Ich dachte, du stimmst nicht auf meinem Alter, dass es so ein Dead-Joke, ein Dead-Take ist, mexikanisches Frühstück zu essen. Meine Güte, Dead Take ist ein Spiel, was Micha besprochen hat, zusammen mit den Ink Ribbon Jungs. Und da kommt Sam Lake.
Ich war auch dabei.
Ja, genau. Aber zusammen mit den Ink Ribbon Jungs und Basti. Deswegen fragt doch Basti, um was es bei dem Spiel geht.
Basti, worum geht's bei Dead Take? Hast du auch sowas wie Erbsenmilch?
Erbsenmilch kommt nicht vor, soweit ich weiß, nein. Es ist ein Horrorspiel, das sich mit der Welt von Hollywood auseinandersetzt, also dem Schauspielerdasein und in was für Situationen man da ist. Aber auch Machtmissbrauch ist ein ganz großes Thema. Total spannendes Thema, wie ich finde. Das Spiel solltet ihr euch im Podcast anhören, damit ihr wisst, ob es gut oder schlecht ist.
Aber verrat uns doch noch, Sam Lake ist wirklich als Sam Lake drin, oder wie?
Also er wird nicht als Sam Lake benannt, also er spielt schon eine Rolle, aber genau, der kommt vor. Allerdings wirklich kurz, muss man dazu sagen. Okay. Ich habe das deshalb primär, ist es mir ins Auge gesprungen, weil ich gesehen habe, dass er das geteilt hat, den Trailer zu dem Spiel. Und ich mag halt generell so FMV-Spielereien, also da kommen wirklich Realfilmaufnahmen in diesem Spiel auch vor. Es ist eigentlich im Kern ein exploratives First-Person-Spiel, sage ich mal. Aber es gibt eben diese Realfilmaufnahmen und da kommen dann einige bekannte Schauspieler vor. Auch jetzt ist er mir entweicht, der Name Neil Newborn zum Beispiel, der Asterion in Baldur's Gate 3 gespielt hat, Ben Starr, genau. Und dann eben auch Sam Lake.
Okay, aber es ist keine Erweiterung des Control-Universums oder sowas in der Art.
Ich hätte es mir gewünscht, aber leider nicht, nein.
Ja, und die zweite Folge war zu Mafia The Old Country. Das ist, das schleicht sich so langsam hier in den Sommer rein. Ich wünsche dem Projekt viel Erfolg. Plane auch schon Zeit ein, wo ich dann meine rund 20 Stunden Mafia The Old Country irgendwo dazwischen packen kann und den Ursprüngen der sizilianischen Mafia beiwohnen darf. Das hast du gemacht nochmal mit wem?
Was Matthias die? Dammes von PC Games.
Genau, die haben also eine ausführliche Folge dazu.
Die und, übrigens frei war, nur als Info genau. An der Stelle. Die weil ist für es alle top aktuell ist, haben wir gedacht, können wir mal ein bisschen was verschenken hier.
Und wir wollen auch jetzt ganz kurz noch darüber reden. Ich habe ja gerade schon gesagt, Basti, du hast Mafia The Old Country gespielt und die Story, liege ich da ungefähr richtig mit so um die 20 Stunden oder ist es noch kürzer? Fragezeichen, schockschwere Not.
Also ich glaube, es variiert tatsächlich. Ich habe jetzt Unterschiedliches gehört. Der Matthias meinte auch, er hat, glaube ich, so 12, 13 Stunden gebraucht. Ich lag nachher so bei 16. Aber ich muss auch sagen, ich bin wahnsinnig oft wahnsinnig langsam in diesem Spiel gegangen, weil ich einfach so die Welt aufsaugen wollte. Und die Atmosphäre ist so schön und optisch ist es auch wirklich schick, dass ich da einfach, weiß ich nicht, ich konnte da nicht schnell laufen. Das ist so ein bisschen wie bei Red Dead Redemption 2. Also das Spiel zwingt einen auch manchmal. Manchmal kannst du gar nicht rennen. Du kannst halt eben nur gehen. Aber ganz oft bin ich auch freiwillig einfach wirklich ganz langsam da lang schlawinert, weil ich mir dachte, nee, das muss ich mir jetzt angucken. Diese sizilianische Welt mit all ihren Details ist so wunderschön, das wäre ein Frevel, da irgendwie einfach nur durchzurushen.
Und hast du auch belohnenswerte Details dann gesehen oder was wären so belohnenswerte Details, die man dann um die Ecke herum vielleicht sieht in einer doch offeneren Welt, wenn man auf einer Ranch zum Beispiel um ein Haus rumgeht oder irgendwas?
Also die sind alle optischer Natur, da muss man sich drüber im Klaren sein. Mafia The Old Country, genauso wie beispielsweise Mafia 1 und Mafia 2, das ist halt einfach eine in Anführungszeichen Fake Open World im Sinne von, es ist eine Kulisse. Und wer da jetzt irgendwelche, weiß ich nicht, wahnsinnig toll versteckten Geheimnisse oder irgendwelche Nebenaufgaben oder irgendwelche Random Encounters erwartet, der ist hier halt eben falsch. Hier geht es wirklich nur darum, entweder die Atmosphäre zu genießen. Es gibt da zum Beispiel so eine wunderschöne Küstenstadt, die Serienveteranen auch durchaus kennen könnten, San Celeste. Und die alleine zu erkunden und ein bisschen da durch Straßen zu laufen, ist einfach schön. Das ist einfach ein richtig tolles Erlebnis. Und das habe ich auch tatsächlich gerne am Ende, als ich dann mit meinen 16 Stunden dann durch war mit der Geschichte, bin ich einfach gerne nochmal in diese Stadt gegangen und bin ein bisschen rumgelaufen. Und ja, es gibt so einzelne Collectibles, die man sich irgendwie in die Tasche stecken kann, die aber ehrlich gesagt relativ wenig Bewandtnis haben. Also ich habe nicht alles gesammelt. Ich weiß nicht, was man am Ende bekommt als Belohnung. Aber im ersten Schritt gibt es irgendwie gar keine Belohnung dafür, was so ein bisschen schade ist. Ich kann mir vorstellen, dass man da noch ein bisschen Motivation hätte für rausholen können. Aber genau, das machst du halt hauptsächlich einfach, um die schöne Aussicht zu genießen, bin ich ehrlich.
Ich finde es ja so spannend, dass es auch so vom Look, du hast es auch schon gesagt, so an Red Dead Redemption 2 erinnert. Und dann hat man irgendwie, ja, du sagst auch mal, man hat so Lust, sich in dieser Welt aufzuhalten und da zu sein, aber da geht das ja gar nicht. Also man kann es kurz machen und merkt dann, okay, das ist auch schön, ich kann das kurz genießen, aber es gibt ja keinen wirklichen erweiterten Sinn oder spielerischen Sinn, den es ja bei Red Dead Redemption 2 durchaus gibt oder gerade bei Red Dead Redemption Online. Da gibt es ja schon Leute, Gruppen, die sich jeden Tag oder zweimal die Woche treffen zum Roleplay und dann einfach in der Welt existieren, irgendwie ihre Ranch aufmachen, anfangen Pferde zu sammeln oder große Banküberfälle zu planen und zu machen, weil diese Welt halt immer vorläuft. Ne? Also es gibt den Tag-Nacht-Wechsel, den gibt es jetzt bei Mafia Old Country wahrscheinlich auch so in der Form nicht, nehme ich an, oder? Ja. Und das ist halt der riesige Unterschied. Den ich sehr, sehr faszinierend finde. Also könnte man doch mal über so ein Mafia-Universum im Red Dead Redemption 2-Stil nachdenken oder ist das einfach zu teuer?
Naja, also sie haben es ja versucht mit Mafia 3. Ne? Mafia 3 war ja eher die klassische offene Welt. Und also soweit ich weiß, das hat sich ja auch gut verkauft, aber das war trotzdem etwas, was so ein bisschen in der Fangunst durchgefallen ist. Einfach weil es halt sich so mit diesen klassischen Open-World-Klischees angebiedert hat und auch ja, so austauschbare Aufgaben dir irgendwie vorgesetzt hat, was also vor allen Dingen gegated, also dass du die auch manchmal machen musstest, um überhaupt in der Geschichte weiter voranzukommen. Und das ist halt einfach nicht das, was Leute, glaube ich, von so einem Mafia-Spiel erwarten. Und das haben sie bei The Old Country eben gut gemacht, dass du da sehr geradlinig durch diese Geschichte geführt wirst und auch gar nicht da groß in die Versuchung kommst, so diese Illusion zu brechen und halt abseits des Weges irgendwie wahnsinnig viel zu machen. Also klar, im Kleinen, ne, man hat schon Abschnitte, wo man mal sagt, ach, jetzt erkunde ich mal hier gerade das Areal, aber dass du jetzt irgendwie ganz woanders hinlaufen willst, da ist die Motivation gar nicht für da, weil du halt irgendwie von der Geschichte immer motiviert wirst, am Ball zu bleiben, und das finde ich halt so toll. Und ja, die Frage ist, warum machen sie sich denn dann die Mühe, diese riesengroße offene Welt trotzdem zu bauen, weil das ja wahnsinnig aufwendig sein muss, gerade in dieser grafischen Qualität, aber ich finde, dass du dann trotzdem so eine kleine Schicht Glaubwürdigkeit gewinnst, wenn du halt eben, wie du vorhin gesagt hast, einmal um die Scheune gehst und da dann halt nicht plötzlich eine Wand ist, sondern, ah, guck mal, da ist ja noch die Welt. Selbst wenn ich sie nur anschauen kann, aber du hast damit plötzlich so ein Gefühl von, ah, guck mal, ich bin ein kleiner Teil dieser großen Welt. Und das ist so ein Gefühl, das Mafia für mich halt primär immer vermittelt damit. Ja. Und das finde ich daran halt, glaube ich, so toll.
Die Handlung treibt einen ja auch vollkommen immer an und man will ja sofort wissen, wie geht's jetzt eigentlich weiter. Also man kommt gar nicht so schnell wie bei Red Dead Redemption in dem Moment, dass man sagt, okay, jetzt genieße ich die Natur und ach, jetzt ist jetzt hier doch noch ein Tier, jetzt kann ich das ja noch erlegen. Ach, herrje, da kommt ja gerade eine Bande vorbeigeritten. Diese Dinge passieren ja hier alle nicht, sondern man will ja auch direkt straight wissen, was ist jetzt mit dem Charakter, sehr, sehr linear, wie es ja auch schon Mafia 1 war und Mafia 2 war. Und wenn man jetzt die drei Teile nimmt, also Mafia 1, 2 und The Old Country, dann ist dein Lieblingsteil mit ein bisschen Abstand.
Ja, ist aber auch fies, die Frage.
Ja, egal.
Es ist natürlich der erste Teil, weil das ist der Teil, mit dem die Liebe aufgeblüht ist. Ich muss auch sagen, ich mochte die Neuauflage wahnsinnig gern. Die habe ich auch total gerne gespielt. Und ja, das hat einfach einen besonderen Platz in meinem Herzen. Aber auch Mafia 2 ist toll, hat auch eine tolle Geschichte. Aber das hat nicht ganz die gleiche Magie einfangen können. Witzigerweise, bei Mafia The Old Country habe ich mich da viel schneller wiedergefunden bei dieser Magie. Das ging so schnell, dass ich mir dachte, oh ja, das ist ein richtiges Mafia-Spiel. Deshalb wird das wahrscheinlich, ja, Stand jetzt, knapp auf Teil 1 folgen.
Ich fand ja Mafia 3 gar nicht so schlecht, wie alle sagen. Klar war es ganz anders, aber es war schon okay. Also haben halt ein bisschen was anderes probiert und natürlich die Erwartungshaltung jetzt nicht so getroffen. Deswegen mit Mafia 4 jetzt wieder zurückzugehen zu Mafia 1 Flair ist natürlich die absolut richtige Entscheidung, verstehe ich auch. Aber Mafia 3 hatte auf jeden Fall interessante Ansätze, diese Formel irgendwie auch weiterzuführen und was Neues auszuprobieren, fand ich.
Ja, also ich habe es auch erst später gespielt. Ich habe mir sagen lassen, zum Launch war es halt auch leider technisch eine ganz schöne Katastrophe wohl. Aber ich muss auch sagen,
es hatte viele Bugs, aber keine Katastrophe. Also wenn es kaputt war, war es ganz kaputt.
Mind-Dingsbums.
Genau, es war kein Mainz-Ei.
Ja, aber ich muss auch sagen, also spielerisch fand ich es auch gar nicht so super verkehrt. Es ist halt auch für mich nicht das, was ich von Mafia haben möchte. Ich brauche nicht zwingend eine Open World. Aber ich würde auch sagen, auch gerade storytechnisch war da total viel drin. Oder auch, dass Mafia 3 dich ja über das Gameplay hat spüren lassen, wenn du eben in Gebieten bist, wo primär schwarze Menschen unterwegs sind, dass dann beispielsweise die Polizei viel schneller eingreift oder sowas. Da waren wirklich viele, viele tolle Ideen drin, die total spannend waren. Aber das dann eben versteckt hinter diesen Standard-Open-World-Sachen, das fand ich leider so ein bisschen enttäuschend. Das ist, glaube ich, so das Problem. Aber ich muss auch sagen, ich bin sehr gespannt. Jetzt ist ja auch mittlerweile das Medienecho zu The Old Country da. Und ich war und bin immer noch schwer begeistert von diesem Spiel, aber das teilen nicht alle. Es gibt auch viele, die sich daran stoßen an diesem Spiel, weil das
ist stoßen halt jetzt schon wieder eine 80, die gegeben wurde?
Ja. es gibt auch niedrige Bewertungen.
5er, 6er Wertungen auch.
Und so. Oh, wow. Genau. Also trotzdem eher die Ausreißer. Ich würde sagen, die Mitte liegt so bei 8 oder 80. Aber ja, das ist halt so eine Art von Spiel, die man halt mögen muss. Und es macht in dem Sinne ja auch wirklich nichts neu. Aber das, was es halt eben tut, ist eben eine tolle Geschichte in einer wunderschönen Welt zu erzählen. Und nichts am Gameplay hat mich auch nur ansatzweise gestört. Also es entwickelt einen wunderschönen Flow, einen tollen Erzählfluss. Und ja, ich mag das einfach sehr gern, aber ich bin deshalb auch einfach sehr gespannt, ob jetzt Mafia The Old Country insgesamt dann besser ankommt als Mafia 3, weil es könnte ja auch sein, dass es jetzt bei den SpielerInnen durchfällt, ne, weil die halt sagen, ach nee, ich hätte doch lieber ein Open-World-Spiel, also ein richtiges Open-World-Spiel und nicht so diese Fake-Open-World.
Das kann ich total nachvollziehen und ich habe auch noch als Frage hier für mich, was ihr denkt, ist das kann das trotzdem ein Erfolg werden? Ich finde das Timing extrem weird irgendwie. Also so richtig gewartet hat auf Mafia The Old Country leider niemand. Es gibt also keinen Hype vor dem Release.
Ich, genau.
Es gibt halt so diese vereinzelten Menschen, aber das ist, glaube ich, sehr bubble-beschränkt. Also ich, ist jetzt ein 13-jähriger Boy, der auch irgendwo sitzt, so wie ich damals mit 13, auf Mafia 1 gewartet habe, oder 16 meinetwegen. Glaube ich nicht. Und das ist,
also erstmal ist es ein FSK-18-Game.
Ja, okay. Das durfte ich dann unter Aufsicht natürlich spielen in dem.
Genau. Also nochmal kurz, Metacritic ist jetzt momentan bei 76, wobei aber jetzt in dem Review-Prozess gab es nur die PC-Version. Das heißt, die großen Magazine, die nur Konsole testen, haben wahrscheinlich noch nicht viel Wertungen gemacht. Also das wird jetzt vielleicht noch ein bisschen nach oben gehen. Kann ja sein, dass die Konsolenpresse da vielleicht jetzt nochmal pusht, kann ich mir vorstellen, dass die Erwartungshaltung an den PC-Titel vielleicht auch ein bisschen anders sind. Also ich kann schon mir vorstellen, dass es jetzt, wenn es jetzt noch ein paar Neuner oder so kriegt auf PlayStation und Xbox, dass es dann über die 80 geht. Aber trotzdem finde ich einen 76er dafür, dass du den 9 gegeben hast auf IGN, auch schon für einen Publisher, der jetzt so ein neues Mafia-Spiel rausbringt, jetzt keine Genugtuung, dass die eine 76 da stehen haben. Weißt du, wie ich meine? So, dass für die Serie jetzt nicht unbedingt so richtig gut.
Ja, das ist nicht fördernd.
Aber es ist halt auch so eine, also ich war mir schon sicher, als ich über meine Bewertung nachgedacht habe, dass das spalten wird. Aber gleichzeitig bin ich auch so, ich verstehe gar nicht so hundertprozentig warum, weil das, was das Spiel halt eben machen möchte, das macht es halt sehr, sehr gut und auch sehr geschliffen. Aber Leute erwarten sich dann halt doch immer ein bisschen mehr. Also dieser Drang nach Innovation, was ich verstehen kann. Ich mag auch neue Ideen, neue Konzepte, aber ich kann es auch durchaus akzeptieren, wenn halt ein Spiel relativ klassisch ist, solange das halt eben unterhaltsam ist. Und hier ist es, ne, du hast diese sehr bekannten Spielelemente, du hast Fahren, du hast Schießen, du hast einen Messerkampf, in dem Fall noch ein bisschen Schleichen. Und dadurch, dass sich das aber halt alles so toll abwechselt, also dass da gar nicht extrem Langeweile aufkommen könnte oder sowas. Deshalb finde ich das vollkommen okay. Und auch nichts an dem Spielkonzept ist irgendwie so, dass man sich dran stoßen könnte, dass man sagen könnte, oh, das Schleichen funktioniert nicht oder es frustriert mich. Nee, es ist halt nur einfach auch nicht wahnsinnig herausfordernd.
Es ist das Anti-Hideo Kojima-Game, merke ich gerade, weil wenn du nirgendwo aneckst, dann hast du schon verloren.
Genau, das hat es halt nicht. Aber
es hat halt eine gute Story und eine gute so ein Drive, oder?
Die exakt gleiche Diskussion hatte ich ja auch mit Gloria über Eriksholm. Da hat sie, glaube ich, auch eine 9 gegeben und ich war aber auch im Überlegen, hat es das verdient? Weil eigentlich kann ich bei Eriksholm nichts finden, was eigentlich schlecht wäre oder wo es irgendwie nicht funktioniert hätte. Das ist eine vollkommen runde Sache, eine super runde Geschichte für 12 Stunden. Für mich noch ein bisschen weniger gewesen, aber ist egal gewesen. Eigentlich ist es perfekt. Und trotzdem ist man so überlegen, aber kann man jetzt so eine hohe Wertung geben? Oder, also, man muss so viel dazu sagen, weil es einfach halt dieses, es ist schon auf eine Art und Weise dann halt so ein One-Trick-Pony. Aber ein One-Trick-Pony ist halt auch geil, wenn das ist genau das ist, was du suchst, wenn du ja auch den ganzen Kram drumherum nicht willst. Ich meine, was ist das Gamigste, was in Mafia The Old Country drin ist? Gibt es irgendwie Upgrades, Erfahrungspunkte, irgendetwas, was gamey wäre drumherum außerhalb des Story-Schlauches mit Erkundung zum Angucken?
Also du kannst dir Währung verdienen, also Geld, und damit kannst du dann nachher Dinge kaufen, abgesehen von Autos, Pferden und Kostümen. Gibt's aber auch so eine Gebetskette, an die du immer wieder neue Glieder anhängen kannst. Das ist wie so Hollow Knight-Artefakte, sag ich mal. Die
okay,
so gewisse,
ach, das wäre ganz cool, ja.
Dinge mit sich bringen. Aber ehrlich gesagt, das ist vollkommen Schnurz. Ich habe ganz am Ende erst wieder dran gedacht, ach, warte mal, es gibt ja diesen Shop, wo ich das machen kann, weil du halt dadurch, dass du so an der Schnur geführt wirst und eigentlich immer wieder der Geschichte folgst und gar nicht drüber nachdenkst, ach, ich kann ja kurz in die offene Welt und irgendwas anderes machen, ist mir dann erst später der Gedanke gekommen, ey, ich kann ja hier in den Shop und kann da noch Dinge für meine Kette kaufen. Ich habe wirklich das meiste des Spiels mit so einem Anhänger durchgespielt. Aber auch danach, als ich dann die restlichen Anhänger freigeschaltet und ausgerüstet hatte, der spielerische Einfluss ist halt relativ gering. Aber es ist okay. Ich finde das vollkommen okay und das muss es ja nicht. Also das Spiel hat diesen Anspruch ja nicht. Und auch sowas wie Schwierigkeitsgrad. Ja, das ist jetzt nicht, zumindest auf einem normalen Schwierigkeitsgrad, wahnsinnig herausfordernd. Ich glaube, ich bin ein- oder zweimal, musste ich was neu starten und sonst bin ich da sehr smooth durchgekommen. Aber bei einem Spiel, das halt auch so filmisch erzählt wird, fände ich alles andere auch eher störend. Ich will gar nicht immer wieder neu starten. Das ist immer was, was mich bei zum Beispiel einem Uncharted oder so manchmal rausgerissen hat, wenn ich nicht wusste, okay, wo muss ich jetzt lang in der Verfolgungssequenz oder vielleicht mal ein langer Shootout und dann sterbe ich da irgendwo.
Ein zu langer Shootout vor allen Dingen.
Ja, genau.
Davor ist leider The Old Country auch nicht ganz gefeit, gerade am Ende.
Okay.
so ein bisschen. Mir waren sie ein, zwei Mal ein bisschen zu lang. Aber ja, trotzdem davon abgesehen, ich finde, es ist einfach ein Erlebnis. Und da soll halt gar nichts irgendwie reiben oder anecken. Und das macht halt The Old Country sehr gut. Und dafür, finde ich, kann man in meinem Fall, jetzt dachte ich mir dann, nee, ich muss da die neuen zücken, weil ich das einfach viel zu toll fand. Ich fand, das war so ein schönes Erlebnis, auch wenn es an Detailkritik gibt. Aber diese Detailkritik kann es, finde ich, ganz gut immer wegwischen. Auch was die Geschichte angeht, ist jetzt im Cast, sage ich dazu noch mal ein bisschen mehr. Aber es arbeitet halt sehr viel mit Klischees. Und da habe ich auch ein, zwei Mal mit den Augen gerollt. Aber die Charaktere und die Delivery, die machen das halt total wett. Also die sind so toll, diese Charaktere, dass das egal ist. Und deshalb ein wahnsinnig tolles Erlebnis.
Ich freue mich drauf. Und wo wir gerade bei mit den Augenrollen sind, ich habe heute Yakuza Zero mitgebracht in den Brunch. Ich bin also auch bei der Mafia.
Auch bei der Mafia.
Beziehungsweise ja tatsächlich nicht so wirklich, weil das erste, was in Yakuza Zero, dem Prequel, was irgendwie an 5. oder 6., 7. Stelle rausgekommen ist in der Yakuza-Franchise, passiert Folgendes, nämlich, dass man sich selber aus der Mafia rausschmeißt oder entlassen wird, weil man einen großen Fehler begangen hat und den muss man erstmal wieder tilgen. Darum geht es in Yakuza Zero. Man spielt halt den großen Hauptcharakter und dann wird ein Zivilist sozusagen getötet und man wird dem Ganzen beschuldigt und man will dann aber keine Schande über die Familie bringen und lässt sich selbst dann aus der Familie raus und schafft das auch, ohne sich den kleinen Finger abtrennen zu lassen. Das gehört wohl eigentlich dazu, was passieren müsste. Aber das schafft man, dass das
also
nicht
so ist. Also die Tradition in der japanischen
Genau, Yakuza. Genau. Das ist die gute alte Tradition.
Und bei den Assassins.
Ja. Bei den Assassins. Ja, und ich würde lustigerweise auch eine 90 zücken. Ich habe jetzt 17 Stunden, bin ich drin und bin mir dessen schon sehr, sehr sicher, weil der Flow extrem geil ist. Aber es ist ein absolutes Kontrastprogramm zu sowas wie Mafia The Old Country. Es ist zwar auch super story-driven.
Ganz kurz, aber hast du es jetzt auf der Switch gespielt oder so?
Ja,
oder?
Nee, es ist leider nicht der Director's Cut, da habe ich kurz drüber überlegt, aber ich besaß halt schon die PS4-Version.
Der Release hat dich inspiriert, das jetzt mal nochmal wieder anzufassen.
So ein bisschen. Ich habe ja die Serie schon immer mal wieder angespielt. Ich hatte in viele Teile auch schon mal 3, 4, 5 Stunden reingespielt, aber noch keinen wirklich mal beendet. Und für mich stand jetzt erstmal die große Debatte, Basti, du wirst relaten können, womit fängt man denn jetzt an, wenn man einmal so eine riesen Auswahl hat und alles erleben will? Und dann gibt es halt so zwei goldene Wege. Einmal den Weg des Release Orders, dass man wirklich bei Yakuza 1 anfängt, dann 2, 3, 4, 5 oder was und dann käme 0 dazwischen und dann käme 6, 7, 8, da sind wir, glaube ich, ungefähr aktuell. Und es gibt aber auch den Weg, dass man chronologisch halt anfängt, weil es wird ja schon gesagt, ja, wenn man den Hauptcharakter die ganze Zeit begleitet, dann kann man auch so den Anakin Skywalker Way gehen und bei Yakuza Zero direkt anfangen, was zu einem der besten Serienteile gehört, zumindest laut Fan-Feedback. Und das kann ich schon sehr fühlen. Also es fühlt sich sehr, sehr rund an für das, was es ist. Und ich spiele es aber auch derzeit durch. Also ich will jetzt nicht komplett, ich wette, wir haben sogar einen Yakuza Zero Cast irgendwo in den Insert Moin Archiven. Darum soll es gar nicht gehen. Was ich besonders spannend finde, ist mal wieder den kompletten Kontrast zu Shenmue zu analysieren. Einen meiner Lieblingsspiele und einen der Spiele, die mich sehr geprägt haben, Shenmue 1 und 2 auf der Dreamcast damals. Und dann wurde ja gesagt, ja, eigentlich ist Yakuza so ein bisschen der Nachfolger spirituell und da sind auch ein paar von den Entwicklern, die das gemacht haben, also Shenmue, die machen jetzt die Yakuza-Serie. Das stimmt auch alles, aber eigentlich ist es halt was ganz, ganz anderes, obwohl es so viel Gleiches hat. Es spielt sich vom Flow so unterschiedlich. Also Yakuza Zero ist diese Aneinanderreihung an Subplots und lustigen, weirden Minispielen. Es ist fast eher so ein WarioWare, finde ich. Also ich habe das viel öfter das Gefühl, dass ich gerade einfach nur so japanische Spielkultur vor den Latz geknallt
kriege. Den Vergleich habe ich auch noch nicht gehört. Will.
Doch, geil, ey. Das ist aber so. Weil du machst halt irgendwie ein Rennen mit so Mini RC-Cars, also ferngesteuerte Autos. Du kannst da einmal ein Turbo einsetzen und die ganze Spieltiefe kommt daher, dass du halt tunen musst, die richtigen Reifen für die richtige Strecke, dass du auch so Loopings fahren kannst oder mal einen kleinen Gras über so eine Graslandschaft kurzer Zeit fährst, da brauchst du dann Offroad-Reifen und sowas. Und das gepaart mit ganz vielen Subplots, wo du auf einmal einer Dominatrix erklärst, wie du am dominantesten auftrittst gegenüber deinen Slaves und dich dann selbst irgendwie zum Sklaven für sie machst, aber machst das natürlich auf einem Kinderspielplatz, wo irgendwann so drei Kids kommen und sagen, was spielt ihr denn Schönes gerade? Es ist halt so extrem abgefahrener Shit, dass ich immer an so WarioWare-Minispiele denken muss.
Ja gut, Yakuza ist ja auch bekannt dafür, dass sie immer so sich genau, selbst nicht so ernst nehmen und dass du dann irgendwie Donuts verkaufst oder so ein Quatsch.
Ja, ja, ich glaube, die haben halt gemerkt, das ist das, was die Spielenden da draußen irgendwie an der Serie geliebt haben, und jetzt haben sie auch so Double Down gemacht, weil das aktuelle ist ja noch krasser mit dem Skatepark und kam das eigentlich dieses Jahr raus oder letztes Jahr? Ich weiß gar nicht, wann Micha da die vielen Episoden zugemacht hat.
Ach, kommt nicht also jedes Jahr eins,
raus? Ja, eben. Also dieses Jahr kam das Piratending raus.
Ich glaube,
letztes Jahr gab es das, wo er in Hawaii ist.
Ich meine, das mit Hawaii. Das ist doch, glaube ich, mit dem Skatepark. Genau, das hattest du auch gespielt.
Also man auch so Animal Crossing quasi
exakt, exakt. Siehst du, die packen nämlich immer so ganz viele Genres einfach da rein, und inzwischen ist es mehr so, das ist das, was du wirklich tust. Und das hat so gar nichts zu tun mit der ansonsten aber auch hervorragend erzählten, tollen Handlungen.
Ja, also das ist dann aber auch todernst ist. Also ja, da genau, geht es ja um Leben und Tod und Verlust. Und dann machst du zwischendurch irgendwie diese Minigames. Ja,
also es passt überhaupt nicht zusammen. Während es, und das ist auch das, was ich dann meine, es ist halt überhaupt nicht wie Shenmue. Bei Shenmue, finde ich, passt das schon sehr stark zusammen. Da ist halt einfach diese komplette Immersion, was du jetzt auch bei Mafia Old Country, dieses um die Häuser gehen und dann nochmal gucken und ein Detail finden, das macht ja nichts so gut wie Shenmue. Shenmue, da findest du überall richtig geile Details und kannst Sammelsachen finden und kannst interessante Dialoge noch erfahren oder halt auch einen Move von irgendeinem Meister erfahren, wo du dann was Neues für das Kampfsystem machst und so. Das ist die Erkundung und ich lebe irgendwo hat nichts vor Red Dead Redemption so gut gemacht wie ein Shenmue, meiner Meinung nach. Und das ist jetzt bei Yakuza aber halt auch was komplett anderes. Allein wie die Subplots immer einem erzählt werden, du kommst irgendwo hin, da ist schon eine riesige Sprechbubble, es ist also extrem Videogamey auch in seinem Art-Design und dem HUD und allem, dann ist schon klar, okay, jetzt kommt eine Subquest, na gut, ich gehe einfach hin, spreche die an, ich mache es, weil sie halt immer doch ganz gut und nett sind, aber es ist so wahnsinnig strukturiert, fast wie so eine Excel-Tabelle, dann steht schon, jetzt startet Subplot 57 von 120. So, das ist ein Sammelspiel, wie ich die Subplots noch dazu kriege. Absolut irre. Aber ich habe super viel Fun und extrem viel Spaß mit dem Spiel. Werde das auch auf jeden Fall weiter zocken heute und freue mich schon, wenn ich nach dem Cast und der Produktion mich wieder hinsetzen kann und in Kamurocho und in Osaka wieder eintauchen kann. So eine tolle Sache. Und ich habe Shogi kennengelernt. Kennt ihr Shogi schon? Mhm. Japanisches Schach.
Ja, hatte ich schon mal gesehen, ja.
Hab ich mir sofort bestellt, als Brettspiel, als teure Holzversion. Und die kommt jetzt bei uns dahin, wo das Schachspiel vorher stand. Und dann will ich mit meiner Frau lernen, dieses Shogi auch gegeneinander zu spielen. Also es ist wirklich sehr exakt wie Schach, aber mit so einer kleinen Nuance noch, dass wenn man auf die andere Seite kommt, ich glaube, Schach hat sowas tatsächlich auch so ähnlich, so wie bei, wie heißt denn das andere Spiel? Dame? Wenn man auf die andere Seite kommt, dann verbessern sich die Einheiten.
Ja, das ist nur, wenn du mit einem Bauern bei Schach
hochkommst,
kannst du eine Dame quasi.
Was wird da denn dann? Dann wird da eine Dame draus.
Ja, du kannst dann aussuchen, was du willst, aber normalerweise nimmst du natürlich die Dame, weil die kann ja alles. So.
Exakt. Ja, und hier gibt es halt noch es gibt halt nur einen Ritter oder einen Läufer, die dieses L springen, und es gibt nur einen diagonal laufende Einheit. Und ich glaube sogar auch nur einen Turm oder maximal zwei, ja. Und dann gibt es aber noch neue Einheiten, die so ganz weirde Patterns haben. Die können eins nach vorne gehen, aber können nach vorne links, nach vorne rechts angreifen und die drei hinter einem. Weil das Interessante an Shogi ist tatsächlich, dass du nicht zurückgehen kannst. Also gar nicht. Auch nicht mit einem Pferd und so. Sondern du rennst ja durch. Und dann würdest du das Upgrade kriegen, dass du dann wieder zurücklaufen kannst. Mega weird, aber irgendwie auch geil. Und ich habe diese Shogi in Yakuza Zero halt auch schon viel zu viel gespielt. Das wird da komplett simuliert und man kann auch so Challenges machen.
Das habe ich auch schon total oft gehört, dass sich Leute in Yakuza in irgendwelchen Minispielen verrennen, die sie dann fast mehr spielen als das eigentliche Spiel. Das ist auch so ein Ereignis, was, glaube ich, sehr viele kennen. Aber was ich interessant finde, weil du jetzt gesagt hast, dass die sich jetzt immer mehr in diese Absurdität reinlehnen und das appreciaten, War das bei den ersten Teilen gar nicht so? Weil ich muss sagen, ich bin ein bisschen Yakuza-blind. Ich habe auch nur Yakuza Zero mal kurz angespielt, aber habe es auch nicht weit genug gespielt, um da wirklich mir irgendein Urteil zu erlauben. Aber waren die früheren Titel da viel ernster, also auch spielerisch?
Die sind, glaube ich, noch abgekapselter. Die machen da nicht ganz so ein Highlight draus, weil sie nicht so selbstbewusst wussten, wie gut diese Minispiele sind. Das merkt man, glaube ich, schon. Und Yakuza Zero ist ja nicht eins der ersten, sondern es ist ja schon eins, wo sie da dann schon recht selbstbewusst waren. Ja. Ich glaube, so ein RC-Racer-Ding, wie sie es jetzt da gemacht haben, hätten sie jetzt, oder ist, glaube ich, soweit ich weiß, ich habe ja den ersten auch gespielt, Yakuza 1, ist da in der Form so komplex nicht drin. Das sind noch simplere Dinge, die in den ersten beiden gerade drin sind. Und heutzutage ist es ja auch so, dass du mal ein Yakuza-Spiel sogar spielst, weil die Emulation von den Arcade-Titeln von Sega so gut ist. Also hier ist jetzt halt, sind die beiden ganz großen Klassiker drin, Outrun und Space Harrier. Und witzigerweise sind das ja genau auch die, die bei Shenmue, glaube ich, mit drin. Ach nee, das war Hang-On und Space Harrier, die im ersten Shenmue drin sind. Mit Space Harrier werde ich bis heute nicht kompatibel. Es gibt wirklich selten ein Spiel, was so einen großen Klassikerstatus genießt, in das ich so gar nicht reinkomme. Ich weiß echt nicht, was an Space Harrier so toll ist, außer die Technik. Dass das halt mal geil aussah, wie diese Drachen in diesem Pseudo-3D auf dich zugeflogen sind. Aber steuerungstechnisch, entweder ist halt keine der Heimkonsolen-Versionen und Emulationsversionen, die wir heute spielen, richtig steuerbar. Das ist noch so eine Sache, wo ich denke, ey, wenn ich irgendwo mal einen Originalautomaten mit Joystick finde von Space Harrier, will ich mal wissen, wie sich das eigentlich steuert. Weil ich finde es unmöglich zu steuern. Ich versuche es halt immer wieder, weil ich weiß, wie der Kultstatus um dieses Spiel ist. Und alle anderen gette ich ja, ne? Also alle anderen, sei es jetzt Outrun, Hang-On, oder diese auch die anderen Horizontal-Shooter, die verstehe ich, da merke ich, wie geil die sind, auch heute noch. Aber bei Space Harrier, die finde ich richtig scheiße. Das ist einfach ein richtig schlechtes Spiel.
Ich kann damit auch nie klar. Gut, dass es nicht nur mir so ging, ja.
Ja, und ich kenne das nur aus Bildern. Also ich habe es tatsächlich nie gespielt, aber ich kann mich auch daran erinnern, dass es total toll aussah. Aber ja, ich kann es mir auch vorstellen, dass das irgendwie weird ist.
Ja, ich weiß ja, jemand, der da gerade draußen eine Lanze brechen möchte für Space Harrier, dann bitte auf den Discord kommen und mich auf den richtigen Pfad der Tugend führen.
Ich würd ja sagen, das war damals ein Grafikblender, weil es halt so einen 3D-Effekt hatte.
Ja, kann gut sein. Naja, wir hören jetzt erstmal Musik, bevor wir zum Manus Spiel kommen. Bitte sehr. Manu, bitte, du kommst. Also, er kommt.
Ja, weil
ein Mann und seine Pixel, Manu.
Ich habe halt, abends saß ich halt so da, hab gegoogelt, he is coming, und dann habe ich dieses Spiel gefunden. Ich wollte eigentlich was anderes suchen. Nein, es ist kein Random Encounters Game. Das Spiel heißt wirklich he is coming. Und es bezieht sich natürlich auf den Oberboss Mods oder auf den König, was auch immer man da so reininterpretieren möchte. Ihr habt es am Soundtrack schon gehört, Chiptunes. Kann man sich natürlich sofort vorstellen, was für eine Art von Spiel das wohl sein mag, wie es aussieht. Es ist ein Rogue-like, sehr inspiriert auch vom Original Rogue, was so den Grafikstil angeht. Das allererste Rogue war ja fast schon so ASCII-Art, würde ich fast sagen. Das hier ist so 8 Pixel, also man hat irgendwie 8 Farben oder sowas gefühlt. Man hat aber so Stencil-Pixel, wenn ihr wisst, was ich meine. Also es erinnert so ein bisschen an Undertale. Es ist so ganz, ganz flach und die Gegner sehen aus wie so Aufkleber oder eben so Stencil-Art.
Es gibt keine Welt drumherum sozusagen auch, ne?
Genau, die stehen dann auch so für sich und es ist ein Auto-Battler. Also man läuft mit so einem Ritter durch eine Welt, so ein Charakter, und wenn dann die Kämpfe stattfinden, dann spulst du einfach auf unterschiedlichen Geschwindigkeiten vor, du schaust bei den Kämpfen einfach zu. Also der Skill bei diesem Spiel ist, die gute Ausrüstung zu finden. Das heißt, du läufst durch so einen Wald, da sind so Straßen, so eine Overworld-Map, und da kannst du komplett steuern, kannst auch alles frei entscheiden, findest dann immer wieder Schatztruhen, in denen dann irgendwelche Waffen, Items und so drin sind, und am Anfang hast du halt nur 4 Slots, du hast eine Waffe und 4 Ausrüstungsgegenstände, und es gibt halt unendlich viele Kombinationen. Ja? Also der Reiz an diesem Adventure ist dann rauszugehen, coole Waffenkombos zu finden oder dem auch neue Sachen zu entdecken. Also Roguelike typisch, wenn du dann irgendwelche Achievements erfüllst. Nach dem ersten Run hatte ich dann, keine Ahnung, besiege einen Gegner mit deinem letzten Lebenspunkt und gewinne oder sterbe das erste Mal oder schaffe den ersten Boss. Und wenn du dann solche Sachen eben erfüllst bei einem Run, schaltest du neue Waffen frei, wie man es eben kennt von Roguelike, die du dann in Zukunft auch finden kannst. Und da sind halt wahnsinnig viele Kombos dabei. Also du musst dir dann überlegen, ich habe jetzt ein Schwert, will ich das jetzt bei der Schmiede upgraden, dass es einen mehr Schaden macht, zwei Attacken hat in einem Zug sozusagen, oder dass ich früher dran bin, oder will ich vielleicht ein Öl drauf schmieren, wo ich für jeden Schaden, den ich austeile, auch eine Heilung bekomme. Und dann hast du halt typisch wie bei Rollenspielen passende Ausrüstungsgegenstände dazu. Willst du jetzt einen Helm, der dir einfach 5 Schild gibt, also Schutz, dass du weniger getroffen wirst? Oder willst du einen Helm, der dir vielleicht nur 2 Schutz gibt, aber immer wenn du einen Schadenspunkt heilst, kriegst du einen doppelten Heilungspunkt oder solche Geschichten. Und dann findest du halt Kombos, schaltest dann auch Sachen frei, die du vorher gar nicht wusstest. Also ich habe dann eine Waffe und eine Ausrüstung aus einem Set gefunden, die dir dann nochmal einen Bonus geben. Also alles so bekannte Mechanismen, die man eben halt von Roguelike und RPGs kennt. Super cooler, treibender Soundtrack, ihr habt es gerade gehört. Und dieses Auto-Battlen muss man halt mögen, dass man da einfach nur zuschaut, aber du hast halt die Befriedigung, dass es so klappt.
Manu guckt
so
gern zu.
Ja, bei He's Coming Up, absolut. Also von daher hat das Spiel doch erfüllt, was ich eigentlich suchen wollte. Es ist sehr, sehr schön. Das Spiel sieht nach so einem perfekten Steam Deck-Spiel aus. Ich muss aber meine Lesebrille dazu aufsetzen. Es ist noch nicht Steam Deck optimiert, aber es ist eigentlich ideal. Es ist halt noch im Early Access. Es ist schon wahnsinnig viel Umfang drin. Einer dieser Early Access Games, die meiner Meinung nach so fertig sind, wie sie jetzt schon sein müssen, um in diesen Preis-Range von 15 Euro zu sein, völlig fair. Alles, um was es jetzt geht, ist, glaube ich, mit der Community auszuarbeiten, welche Item-Kombos sind vielleicht zu stark, wo ist irgendwie was zu schwach und so weiter, wie groß müssen die Bosse sein. Was ich noch nicht ausprobiert habe, ich habe jetzt nur den Singleplayer bisher gespielt, es gibt wohl einen asymmetrischen oder asynchronen, besser gesagt, Multiplayer-Modus. Okay. Den will ich jetzt mal noch ausprobieren, dass man da gemeinsam rumläuft. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt, ich habe es nur gelesen, dass es asynchroner Multiplayer ist, aber wie der jetzt genau stattfindet, kann ich vielleicht nächste Woche erzählen, habe ich noch nicht ausprobiert. Wollte ich jetzt nur erwähnen, dass es eben noch mit drin ist. Und ja, den Grafikstil muss man natürlich mögen. Ich finde, mit der Musik zusammen, diesen Undertale-Look mit diesen großen Bossen, die dann einfach nur so rot sind und dann sich nur so hin und her bewegen wie so Aufkleber. Ich finde den Stil sehr cool und das Reizvolle ist halt wirklich einfach zu sagen, ja cool, diesen Run probiere ich jetzt mal mit den Dornen was zu machen. Also dass ich immer, wenn ich getroffen werde, teile ich auch Schaden aus. Und dann merkst du, das funktioniert gegen den Boss vielleicht nicht so gut. Okay, jetzt probiere ich einen anderen Build aus und guckst dann, was habe ich jetzt wieder freigeschaltet. Und dann siehst du auch, wenn du hast dann so eine große Übersicht im Kompendium, welche Items hast du schon freigeschaltet und dann kriegst du Hinweise. Wenn du 2 Item-Challenges quasi geschafft hast, die nebeneinander liegen, dann bekommst du den Hinweis, wie du die nächste Challenge freischaltest. Das finde ich richtig motivierend gemacht.
Ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt an dieses Loop Hero.
Ja. Deswegen habe ich.
Also ja, lustigerweise wollte ich das auch echt ansprechen. Ist das süß?
Voll. Wie jetzt süß. Mal die echte. Und witzigerweise habe ich das auch gedacht. Ich habe diese Screenshots gesehen, als der Newsletter kam. Ich habe nicht wirklich nach He's Coming gegoogelt. Spoiler. Die Screenshots in dem Newsletter haben sofort Loop Hero für mich geschrien. Und deswegen habe ich sofort geklickt und mir geholt, weil es sieht genau danach aus, weil Loop Hero hatte diesen coolen Modus, haben wir ja auch drüber gesprochen im Podcast, dass du halt immer im Kreis läufst und dann was machen musst, aber hier läufst du wirklich aktiv. Also es sieht nur so aus wie Loop Hero, hat durch den Auto-Battle natürlich auch eine gewisse Ähnlichkeit, aber du kannst sehr viel besser entscheiden, wo du hier hinläufst, weil du eben über eine große Weltkarte läufst. Hin und wieder findest du dann auch mal, keine Ahnung, eine Station, wo du dann irgendwie die Weltkarte ploppt dann so auf oder du findest irgendwie eine Karte und dann kannst du dir aussuchen, okay, zeig mir, wo die nächste Schmiede ist oder brauchst du jetzt gerade Heilung, zeig mir, wo das nächste Lagerfeuer ist und dann wird es halt auf dieser Übersichtskarte dann freigeschaltet. Also es hat sehr viel weniger von Loop Hero, als ich dachte am Anfang.
Würdest du es trotzdem sagen, wer jetzt mit Loop Hero viel Spaß hatte, auch aufgrund des Artstyles und des Flows und so, ist schon in eine ähnliche Richtung für Also ich liebe absolut. Loop Hero. Für mich ist Loop Hero fast ein perfektes Spiel. Aber
absolut. Aber Loop Hero ist halt auch ein Spiel, was du nebenher machen kannst. So. Das ist ja so ein bisschen die Grundidee, glaube ich, gewesen. So aus den Idle Games heraus, wo du ja wirklich eigentlich fast nichts machen musst.
Ich erinnere mich,
wie
ich total
ja, natürlich.
Tief abgetaucht
aber, bin aber in meine Runs. Die Grundidee von Loop Hero ist ja eigentlich ein Idle Game. So mehr oder weniger. Weil das
jetzt
ja automatisch
läuft. Fühle ich mich schlecht. Idle Games ist für mich eine Beleidigung.
Ich hasse Idle Games und Loop Hero ist ein fantastisches Spiel. Aber hier musst du ja mit WASD wirklich laufen oder auch mit dem Controller, musst du ja richtig aktiv die ganze Zeit spielen und nur die Kämpfe, die dann ja immer nur einen kleinen Teil machen, sind automatisiert. Und Loop Hero hat ja mehr Automatismen auch drin. Mhm. Deswegen ist es schon eine andere Art von Spiel. Du musst das Spiel musst du hier schon aktiv spielen.
Ja, und du musst halt wahrscheinlich auch auf Effekte mehr achten, ne, und die dann ausnutzen. Und,
ja gut, okay. Das war ja bei Loop Hero auch, aber ja.
Ja.
Ich würde cool. Ja so gerne Roguelikes mögen, ne? Das war bei Loop Hero halt leider auch schon genau das Gleiche, deshalb bin ich da leider abgeprallt. Und das wird hier wahrscheinlich genau
das Gleiche sein. Das ist nicht dein Spiel, nicht. Nee, nee. Nee. Nee.
Nein, kann ja nicht.
Kommen wir zu einem Spiel und damit gehen wir rüber zu den News, das auch so einen ähnlichen Look hat, aber sehr viel komplexer wird und sehr viel Zelda-like mehr aussehen wird, nämlich Mina the Hollower wurde im Rahmen des Nintendo Indie World gezeigt. Und das ist eins der Spiele, auf das ich mich dieses Jahr noch am allermeisten freue. Mina the Hollower von dem Team, die uns ja auch den guten Shovel Knight gebracht haben und die vielen Erweiterungen um ihn herum. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, aber ich will nochmal betonen, das liebe ich schon sehr. Shovel Knight, auch absolut geniales Game. Und diese Dinge zu nehmen, die halt damals auf dem NES so gut funktioniert haben, aber sie jetzt halt in heutigem technischen Gewand, was Game Design und was Komplexität und was dann auch am Ende Bildablaufraten und so angeht, finde ich hervorragend. Also das wird wahrscheinlich wieder so ein, denen traue ich das zu, dass es mega komplexer, geiler Zelda 3-mäßiger Spaß wird, nur halt mit dieser Optik, die ich halt mag, aber die halt eigentlich kacke aussieht.
Kacke jetzt nicht, aber
ja. Ja, also es ist halt eine Kunstform, ne? Aber nicht jeder hängt sich einen so ein abstraktes Kunstdüdel in seinen Raum. Ne? Das mag halt nicht jeder. Ich mag das, ich würde das malen.
Ja. Ich bin bei dem Spiel tatsächlich total gespannt. Also ich gebe dir recht und gerade dadurch, dass Yacht Club Games ja auch Shovel Knight eben hervorgebracht hat und da generell einfach einen sehr guten Track Record hat, habe ich da höchstes Vertrauen. Aber ich muss auch gleichzeitig sagen, das ist ja eben so ein Spiel aus der Zelda-Perspektive. So
Zelda 3-Perspektive.
Schräg oben, genau. Ja. Und gleichzeitig möchte es ja auch eben so ein bisschen Plattformer-Elemente da verbauen. Und da bin ich so sehr vorsichtig, weil aus der Perspektive springen war nie richtig toll. Die kriegen das bestimmt hin. Die haben da bestimmt gute Ideen. Aber da bin ich gespannt, wie sie das nachher umsetzen, dass sich das gut anfühlt.
Ja, ich denke mal, das wird so tile-based sein, so wie bei Zelda 3 auch, dass du halt an ein Ende von Block kommst und dann halt entweder weißt, dass du über einen Block rüberspringen kannst und auf den nächsten landest ungefähr. Mal gucken. Also Autojump hat es nicht, das stimmt. Es ist schon, man muss schon das Timing hier dann drauf haben. Aber das ist ja das, was ich auch
bei... Das wird Raster-Jump. Ja.
Das stimmt. Ah, geil, wie wir hier ganz tief in den Mechaniken rumkramen. Hat euch denn noch irgendwas aus diesem Nintendo Indie World voll mitgerissen?
Ja.
Kartling, also, ja, mitgerissen wäre jetzt übertrieben, aber war schon interessante Sachen dabei auf jeden Fall.
Ja, nee, finde ich auch. Also ich habe, das hatten wir glaube ich sogar auch schon mal hier im Brunch, und zwar Neverway. Da sind einmal die Pixel Artist von Celeste beteiligt und der Fest-Komponist, und das sieht halt auch zum einen so ein bisschen Zelda-artig aus, so sehr monochrom, hat aber auch eine ganz weirde Atmosphäre. Also es ist auch ganz Celeste typisch im Sinne von, dass da auch durchaus dunklere Themen angeschnitten werden, so wirkt der Trailer. Aber es vermixt das Ganze auch noch mit ein bisschen Lebenssimulation. Es hat so ein Müh Stardew Valley und ich finde daran alles toll. Ich habe da richtig Lust drauf. Ich freue mich da richtig drauf.
Kommt allerdings 26. erst nächstes Jahr, ne? Ja.
Und dein Spiel kommt im Oktober, haben wir noch nicht gesagt, glaube ich.
Ah, stimmt.
31.10. Ja. kommt Nina, ja. Schön, dass es jetzt mein Spiel ist. Oh, ich bin so stolz.
Ja. Ja, dann kann ich chronologisch weitermachen, weil das waren jetzt genau die ersten beiden und das dritte war Hurtling. Und das spricht mich auch immer noch sehr an, diesen Herdensimulator. 3D, Third Person, und du steuerst einfach eine Herde von, ja, so Fantasy-Ochsen, so mit dicken Pelz, und musst sie durch Schneelandschaften treiben. über die Berge, durch irgendwelche Felder und dann Gefahren ausweichen, ist von Panic gepublished, Okomotive, die halt auch die Far-Spiele gemacht haben.
Far, deswegen, Lone Sales zum Beispiel, genau.
Sehr, und die sind beide Spiel. So fantastisch, die liebe ich wirklich sehr. Die Schweizer sind das, glaube ich, die Okomotive. Mhm. Und dass die jetzt Hurtling machen und dann den Sprung zu 3D machen, aber diese Art von Gameplay von A nach B zu kommen und diese Reiseerfahrung zu haben, das ist ja im Prinzip auch das, was Far so wunderschön gemacht hat. Da traue ich denen zu, dass es ein absolutes Highlight wird, zumindest für mich. Grafisch finde ich, ist auch wunderschön. Wurde jetzt auf der Switch in die Show hier gezeigt, kommt folglich wohl auch für die Switch, aber ist auch im Game Pass jetzt angekündigt worden, dass das überraschend da jetzt auftaucht und dann dort inklusive sein wird. Also man kann das jetzt im August, kommt jetzt schon bald, zum Start der Gamescom wird es dann auch im Game Pass sein, 21. August.
Mhm. Dann wurde noch Glacier angekündigt, das ist, glaube ich, neu. Wird Switch 2 exklusiv, so ein Unterwasserabenteuer, sieht auch noch ganz nett aus, kann ich den Trailer empfehlen. Und ansonsten ist natürlich noch der Shadow Drop zu erwähnen von UFO 50 oder UFO 50, dass diese Spielesammlung, wo auf einmal jedes Spiel
fiktive.
Immer wieder, ja. Genau, fiktive Spielesammlung, die wir sehr gelobt haben, war, glaube ich, letztes Jahr, ne?
Ich glaube, ja, das kam im Dezember oder sowas raus, ja. Mhm.
Und dann war es deswegen vielleicht auch nicht bei den Gotis so richtig in der Diskussion. Vielleicht müssen wir es dieses Jahr dann mit reinnehmen, weil ich erinnere mich, dass ihr sehr, sehr Goti-lastig drüber diskutiert habt. Über
ja, UFO also 50. Björn hat eine 10 von 10 gegeben. Björn, der genau. Spiele hasst, hat bei IGN 10 gezückt für UFO 50.
Und es gibt zum ersten Mal eine physikalische Version, die auch direkt von der Cartridge laufen soll, also kein Gamekey ist. Da freue ich mich sehr drüber. Das heißt, das wird tatsächlich ein Titel sein, den ich mir einfach mal kaufen werde.
Unbedingt.
Weil ich das noch nicht gespielt habe.
Gerade du als retro-affiner Mensch wirst da, glaube ich. Aber es könnte auch sein, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich meine, es ist ja eigentlich retro-inspiriert, weil es sind ja keine echten Retros. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du dann kommst und sagst, ja, ich spiele das und dann habe ich aber immer Bock auf die echten Retro-Spiele und nicht die fiktiven. Weißt du, sowas könnte ich mir vorstellen bei dir.
Okay.
Aber bin gespannt.
Werde berichten. Ja.
Anne hat mal über Little Kitty Big City geschwärmt. Mhm. Das wird auch für die Switch portiert, wo man wirklich auch halt mit der Katze da Abenteuer erlebt. Das fand ich, muss man auch noch kurz dazu sagen. Und ja, ansonsten war es halt das, was alle gesagt haben. Wo bleibt Silksong? War hier auch nicht zu finden.
Natürlich.
Aber es wird spielbar sein auf der Gamescom, auf der Switch. Also es kommt so oder so.
Stimmt, ja, aber trotzdem alles wild. Also ich verstehe es inzwischen nicht. Ich wette, die hätten einen Trailer mit Mini-Gameplay und einem Datum oder irgendwas natürlich halt machen können, wo jetzt gerade die Aufmerksamkeit da war. Also irgendwas stimmt mit Silksong noch nicht. Also man kann sich nicht so sicher sein aufgrund des Erfolgs von Hollow Knight, dass es einfach so ein Selbstläufer sein wird. Ich glaube, irgendwas ist fishy an dem Projekt inzwischen.
Ja, ist die große Frage, wann da
Development Hell oder so. Ja. Ich glaube, das ist einfach nur die eigene Erwartungshaltung tatsächlich, die sich selbst sagt, hey, das ist zwar ein gutes DLC, weil es hat als DLC angefangen und es ist halt einfach nur Hollow Knight, aber wir kommen nicht über diesen Punkt, dass es halt so...
Es wird kein Half-Life 2.
Es wird halt nicht das bessere Hollow Knight. Da scheitern sie an ihrer eigenen Erwartungshaltung auch, weißt du, wie ich meine?
Das Problem ist ja eher, dass da draußen die riesengroße Erwartungshaltung ist und die halt gefühlt auch immer weiter wächst und ich möchte gar nicht mich in die Lage dieses Studios versetzen, die ja eigentlich ein super kleines Studio in Australien sind. Das ist halt einfach eine wahnsinnige Drucksituation und ich keine Ahnung, wie man damit umgeht am schlausten und wie man wann
dieses Spiel jetzt anfühlt. Ach, ich dachte, du sagst mir das jetzt, Basti. Ja? Sag mir doch mal, wie man damit am schlausten umgeht. Fände ich schon interessant.
Weißt du, was witzig wäre? Wieder zurückgehen zum DLC. Ah nee, komm, wir machen doch DLC.
Downgrade.
Es ist einfach, um hier die Expectations zu... Weil es ist halt der Valve. Valve ist da vorgegangen, hat jetzt zumindest vorgemacht, wie man es machen kann, wenn der Druck zu groß ist. Mit Half-Life 2 konnten sie nicht unbedingt Half-Life 1 toppen, sondern hatten halt einen guten Twist mit der Kanone, das halt nochmal richtig anders zu machen. Und dann haben sie nochmal ein Half-Life 3 sozusagen gemacht, weil sie Virtual Reality hatten. Und jedes Mal, kannst du sagen, haben sie halt nochmal ihren Standard gesetzt, einen neuen Standard gesetzt. Ja. Und der steht until the end of time. Und sie haben nie nochmal so dahinterher gerotzt. Und ist das der Königsweg? Weil du dann irgendwie so zur lebenden Legende wirst.
Ja, für den eigenen Ruf schon, für uns aus Consumer-Sicht natürlich nicht so. Weil dann dürften sie eigentlich nie wieder ein Spiel machen nach Hollow Knight. Ja.
Und gleichzeitig habe ich aber die Half-Life-Dinger auch so alle 7 bis 10 Jahre dann einfach nochmal durchgespielt. Das war fast wieder so geil wie beim ersten Mal. Und dann ist es ja wahrscheinlich besser, als hätten sie irgendeinen Mist gemacht, den ich gar nicht hätte spielen wollen.
Ja, ich meine, Valve hat ja auch Mist gemacht. Also es sind ja auch ein paar Spiele dabei, die gefloppt sind.
Ja, das auf jeden Fall. Hat. Artifact zum Beispiel. Ja, genau. Das fand ich übrigens aber ziemlich gut, dass das rauskam. Naja. Aber apropos Zukunft, da gab es noch einen schönen Leak, über den wir sprechen können, nämlich den PlayStation 6 Leak, der auf den Amethyst-Programmen oder Initiativen zwischen AMD und Sony zurückgeht. Also es gibt eine Hardware-Spec, die jetzt, ich glaube, von Moore's Law is Dead, das ist ein YouTube-Kanal, die den nochmal aufgegriffen haben und gesagt haben, so könnte die PlayStation 6 sein und wahrscheinlich erscheinen Ende 2027 oder Anfang 2028. Mit insgesamt einer dreifachen Leistung von der PlayStation 5, also gar kein so großer Sprung, aber auch nicht mit einem großen Preiswachstum. Das heißt, die PlayStation 6 würde in diesem fiktiven Szenario, was es dann wäre, wieder für 500 oder 600 Euro auf den Markt kommen und halt einfach auch wie so eine PlayStation 5 Pro quasi, einfach so ein bisschen besser, ein bisschen schöner, aber es ist jetzt halt die PlayStation 6 sein. Und sie hat natürlich Abwärtskompatibilität. Und das große Feature wäre halt 4K mit nativer Auflösung oder vielleicht sogar ein bisschen Upsampling, aber dann auch 120 Bildern pro Sekunde bei vielen Spielen. Und die 30 waren, wären dann ungefähr 60 jetzt in diesem Szenario. Klingt erstmal mega langweilig.
Ja.
Und der spannende Teil ist vielleicht dann eher das Canis, Projektname Canis, getaufte Projekt, das wäre der PlayStation Handheld, der die halbe Performance hat von der PlayStation 5, aber auch PlayStation 5 und PlayStation 4 Spiele abspielen könnte, also abwärtskompatibel sozusagen wäre für die digitale Bibliothek, die da alle da draußen haben und ansonsten wie so ein Steam Deck, OLED oder eine Switch 2 halt funktionieren würde und um die 300, 400 Euro kosten würde.
Aber wäre das vielleicht was? Nicht nur gestreamt, sondern ein richtiges Handheld.
Genau, ein richtiges Handheld. Ja. Halt wie eine Switch 2, gleicher Preispunkt, vielleicht doppelt so viel Power, die genommen wird, bisschen größerer Akku. Halt PlayStation-Style mit AMD-Hardware.
Also da bin ich immer dabei bei Handhelds. Freue ich mich. Ich bin auch sehr gespannt, das Rock's Alley jetzt mal auszuprobieren, auch wenn es nicht ein echtes Xbox-Handheld ist, aber so ein richtiges PSP.
Kann ich dir jetzt schon sagen, dass du enttäuscht sein wirst.
Ich weiß. Aber so ein richtiges PSP, eine PSP wieder zurückzuhaben oder eine PS Vita in PS4 und PS5 Mini-Qualität, fände ich sehr, sehr geil.
Ich frage mich halt, ob der Markt dafür da ist. Also gerade, weil wir jetzt eine Switch 2 haben, wir haben das Steam Deck, die beide gut funktionieren. Aber dann da jetzt mit einem Konkurrenten um die Ecke zu kommen, was halt ja auch keine Kombination ist. Also es ist ja nicht, die nächste PlayStation ist übrigens auch mobil nutzbar wie bei der Switch, sondern nee, du müsst dir wirklich dediziert dieses Handheld kaufen. Da bin ich gespannt, ob sich das durchsetzt oder ob sie da jetzt wieder irgendwie aufs falsche Pferd setzen. Ich bin da auch pro, ich mag das auch. Ich finde das spannend grundsätzlich, aber kommt natürlich dann auch auf den Preis an, wie dieses Handheld angeboten wird.
Aber dieses komische Portal-Ding hat sich ja komischerweise auch verkauft, obwohl es einfach nichts kann.
Boah, echt, gibt's da Zahlen?
Seltsam ist.
Also ich glaube nicht, dass das ein großer Erfolg ist. Und die werden gebraucht, deutlich unter den Einkaufspreisen. Mhm. Nicht verramscht, aber halt wieder weiterverkauft. Da sehe ich einen sehr, sehr großen Second-Hand-Markt für.
Aber ich muss gestehen, selbst da habe ich auch manchmal geliebäugelt. Also ich habe es mir auch nicht geholt, aber manchmal war es so, ach, ich würde jetzt schon gerne im Nebenraum aufspielen können.
Aber das kannst du doch, du brauchst nur einen Monitor und ein Handy oder halt irgendetwas, was dir den Bildschirm mit diesem PlayStation-Streaming halt anbietet. Das ist ja, so viel inzwischen.
Ja, das stimmt schon tatsächlich. Ja, deshalb, ich habe es ja auch nicht gemacht.
Ja. Ich bin ja sehr gespannt, also die PlayStation 5 Pro, ich besitze ja eine, vom eigenen Geld gekauft, ist jetzt nicht so der Game Changer. Das ist jetzt auch keine große Überraschung, das wusste ich auch vorher, ich wollte es halt trotzdem haben. Aber generell ist halt die Frage, wann kommt wirklich mal die nächste richtig spannende Hardware? Weil die PS6 finde ich da nicht spannend. Und ich finde auch ehrlich gesagt dieses Handheld da nicht so krass, wenn es halt eigentlich dann auch ungefähr auf dem Niveau von der Switch 2 ist. Dann ich meine, warum funktioniert eine Switch 2? Da ist ein Grund halt auch, weil es keine große Konsole von Nintendo mehr gibt. Die haben ja quasi den großen Konsolenmarkt aufgegeben und ihren Handheld-Gameboy-Markt, der ja so super lief mit Nintendo DS, 3DS und alles, die haben das ja extra fusioniert, um nochmal groß irgendwie mit dem Fuß aufstampfen zu können und haben damit auch den großen Erfolg gefeiert. Aber sie haben halt auch eine komplette Branch, nämlich die stationäre große Konsole am Fernseher quasi aufgegeben, weil sie das ja gar nicht mehr bieten. Sie können ja nicht mit einer PlayStation 5 technisch mithalten. Wie relevant das ist, ist eine andere Frage. Aber sie sind da nicht mehr aktiv. Nintendo. Also,
Also bei mir ist halt eh immer so die Sache, ich finde auch immer so Hardware-Fakten wahnsinnig langweilig mittlerweile, weil das nicht mehr so relevant ist. Also ja, klar, ich freue mich nachher drüber, wenn ich Spiele in höherer Auflösung oder mit besserer Framerate auf 4K spielen kann, aber das verändert das nicht so drastisch wie, weiß ich nicht, damals als wir vom Super Nintendo auf, keine Ahnung, PlayStation 2.
64. Ja. Was ist das denn für ein Sprung?
Weitersprung. Ich wollte Ihnen deutlich machen. Aber ja, also wenn, dann bräuchte es halt Hardware-Ideen, bei denen ich halt irgendwie Ohr werde. Also sei es bei der Nintendo Wii, ne, dass du dann plötzlich die Bewegungssteuerung vorne hast. Jetzt bei der Switch, dass du halt eben eine Konsole hast, die du sowohl am Fernseher nutzen kannst, als auch eben mobil. Und solche Hardware-Ideen gibt es halt aber einfach nicht mehr so sehr. Es ist wirklich nur noch dieses technische Upgrade und dann kommt es auf die Spiele an. Die Spiele tragen die nächste Konsolengeneration. Und ich bin mir aber auch nicht sicher, ob es da noch wahnsinnig viele Hardware-Ideen gibt, die einen letztendlich reizen. Also, ob dann irgendwann mal die Kombination kommt aus Konsole und du kannst aber auch immer gleichzeitig alles in VR spielen oder so, weiß ich nicht. Solche Einfälle müsste es halt geben, damit man, finde ich, da so richtig aufhorcht, wenn eine neue Konsole angekündigt wird. Und so ist es halt einfach nur ein technisches Upgrade.
Oder ist es ein Schlupfloch? Müssen sie das quasi machen, um sicherzustellen, dass sie am Ende noch Relevanz haben, wenn es am Ende nur noch Handhelds geben muss? Vielleicht gibt's ja gar keinen großen nächsten Konsolenzyklus mehr. Oder der nächste ist vielleicht der letzte und danach wird wirklich alles eingestellt. Und dann bist du entweder halt auch am Handheld-Markt aktiv gewesen und hast irgendwie ein Standing da, weil erwartet wird, dass alles wie ein Telefon auch halt sich mit einem Fernseher verbinden kann, aber halt auch mobil funktionieren muss. Das wäre die Erwartungshaltung der Zukunft sozusagen, die Nintendo dann jetzt einfach pioniert hat, aus der Not geboren. Kann auch sein.
Ja, also gerade, dass halt die Konsolen aussterben sozusagen, das ist ja schon lange im Gespräch und irgendwann wird's passieren, denke ich mal. Gerade wenn dann die Streaming-Anbieter so weit verbreitet sind, dass du das nicht mehr brauchst. Also du brauchst den Klotz nicht mehr unter dem Fernseher. Und dann macht's auf jeden Fall Sinn, wenn du eben auch eine mobile Version hast, auf der du diese Spiele dann eben spielen kannst. Ja, ich glaube, das wird passieren.
Oh mein Gott, dann stirbt tatsächlich etwas weg. Womit wir groß geworden sind, was es dann einfach nicht mehr gibt. Sowas wie die Zeitung.
Wir werden uns da so schnell dran gewöhnen.
Ich weiß gar nicht, wie lange wir Zeit haben, um uns daran zu gewöhnen. Aber Manu, was sagst du denn?
Ich bin da voll bei Basti. Die Hardware ist halt nicht mehr entscheidend. Das ist halt so. Deswegen bin
Wo geht der High-End-Markt dann hin? Bleibt dann nur noch der High-End-PC?
Sag doch mal, Manu, du hast ja bestimmt...
drauf. Nein, ich sag ja schon seit Jahrzehnten, dass es halt immer mehr Richtung Streamen geht. Also was Xbox auch macht, dass die Leute dann irgendwann gar keine Hardware mehr kaufen müssen, weil sie halt auf ihrem Smart-TV einfach alles zocken können. Und ich meine, die haben jetzt gestern bei uns irgendwie Glasfaser angefangen zu verlegen und spätestens Deutschland kommt auch mal an und spätestens dann ist es ja alles gar kein Thema mehr mit dem Streamen. Also dann brauche ich eigentlich nur noch GeForce Now oder irgendwas in die Richtung und brauche dann keine teure Hardware mehr kaufen.
Und einen guten Service.
Das wird dahin gehen, ja eben. Und dann halt Netflix for Games, das wird's werden. Also deswegen ist mir diese Hardware-Leak-Geschichte völlig bums.
Und die, ich stelle die Frage ruhig nochmal. Der Hardcore-Markt, der wird ja nicht wegsterben. Es wird ja irgendwo noch so eine Nische für High-End-Gaming bleiben, mit der besten Technik, mit den krassesten Mods und halb selbst machen. Das ist dann einfach PC. Und da hat Sony dann keinen Say. Die machen dann, da gibt's dann ja keinen Spider-Man 4. Was sie dann auch auf dem PC publishen, so wie jetzt.
Ist halt die Frage, wie lang Sony sich dieses exklusiv auf der PlayStation sieht es am schönsten aus, so was sie jetzt ja momentan haben, so, und dann kommt es aber später auf dem PC und sieht da halt noch schöner aus. Aber irgendwann werden sie wahrscheinlich halt auch aus markttechnischen Gründen sagen, naja, dann kommt halt das neue Wolverine oder was dann direkt halt auch für den PC raus, weißt du? So.
Ja.
Wie lange machen sie das noch, dass es wirklich exklusive PlayStation-Spiele sein können, wenn der Markt auf dem PC halt so am Wachsen ist und die Spiele dort auch gut aussehen und teilweise besser aussehen mit Raytracing und allem drum und dran, ist die Frage.
Ist halt die Frage, ob die so ähnlich wie jetzt mit der Pro halt irgendwie Hardware dann doch anbieten, die so genau für diese Nische ist, also die das Optimum rausholen wollen, die halt irgendwie nicht, weiß ich nicht, auf die gängigen Probleme im Streaming halt Lust haben und wirklich die optimale Grafik haben möchten und die schnellste Reaktionszeit etc. Aber da bin ich mir hab ich zu wenig Ahnung von, wie so eine Entwicklung von dieser Hardware, wie teuer sowas halt ist und ob sich das dann letztendlich unterm Strich überhaupt rentiert.
Oh Gott, das Schlimmste wäre ja eine PS Modular, wo du dann selber deine Grafikkarten reinbauen. Oh
Gott, ja, okay, dann ist vorbei. Dann steige ich auf. Irgendwie süß. Nee, da wird es wahrscheinlich nicht hingehen. Die nächste News ist gar nicht mal so unverwandt mit dem, über was wir gerade gesprochen haben. Nämlich Genshin Impact. Witzigerweise, das ist doch auch aus diesem Hoyoverse-Kram-Gedüdel. Free-to-Play-Game ist bald nicht mehr auf der PlayStation 4 spielbar, ab Anfang nächsten Jahres. Diese Entscheidung wurde jetzt bekannt gegeben. Das ist ja schon mutig. Da nehmen sie ja eine riesen Playerbase auf einmal weg von einem Game, was primär auf Playerbases aufbaut und auf vielen Leuten, die halt da irgendwie aktiv sind und bei den Microtransactions mitmachen. Aber es gibt auch einen Bump von Telefonen, die wegfallen, aber es bleibt auch spielbar noch auf einem iPhone 8. Das kann mir doch keiner erzählen, dass die PlayStation 4 nicht mindestens die Power hätte von einem iPhone 8. WTF? Das ist so eine weirde News.
Dafür ist die Zielgruppe auf Mobile von Genshin Impact viel zu groß. Ich glaube, die PS, die haben sich einfach angeguckt, okay, ich meine, man muss ja sagen, warum passiert das jetzt? Weil Genshin Impact erweitert sich halt ständig. Das ist ja ein Service-Game, da kommt ständig neues Zeug dazu, neue Biome und wird technisch anspruchsvoller. Deswegen ist die News ja nicht verwunderlich, dass so ein etwas älteres Spiel dann auf einmal nicht mehr auf der alten Konsole laufen soll. Das verstehe ich. Und die PS4 hat halt wahrscheinlich nicht so eine große Userbase wie jetzt halt ein iPhone 8.
Das ist für mich die
einfache Erklärung.
Das fände ich aber krass, weil ich würde denken, doch gerade da. Oder ist das Spiel wirklich so casual, dass mehr Leute es wirklich auf ihrem Telefon die ganze Zeit nur zocken?
Ich glaube übrigens auch. iPhone 8 Plus, bitteschön, ja?
Es wird halt einfach, die werden die einfache Rechnung gemacht haben, sich angeschaut haben, okay, wie kostspielig ist es für die, das Spiel der PS4 anzupassen?
Genau.
Und wie viele Leute sind da, die letztendlich noch auf der PS4 spielen? Und da haben sie einfach die Entscheidung getroffen, nö, das rechnet sich nicht. Aber beim iPhone 8 Plus anscheinend sind dann eben doch genug. Aber ich glaube tatsächlich, das ist auch mal was mich wundert. Es war schon gut, bei Roblox kann einen das jetzt vielleicht auch nicht ganz so doll verwundern, weil es technisch jetzt nicht irgendwie State of the Art ist. Aber auch da dachte ich halt, das wäre ein PC- und Konsolenspiel. Aber nee, das ist auch eine primäre Userbase auf Smartphones. Und keine Ahnung, sowas wie Fortnite. Ich glaube, wir unterschätzen, wie viele Leute da tatsächlich eher mobil spielen als an Konsole oder PC.
Und natürlich hat ein iPhone 8 Plus weniger Power als eine PS4, aber die ist ja auch eine andere Version, die dort abgespielt werden muss. Und ich denke, das hängt halt einfach mit dem Betriebssystem zusammen. Sie haben halt gesagt, iOS 13.0 aufwärts ist das Minimum Anforderung und dann müssen sie halt das iPhone 8 wahrscheinlich noch mitnehmen, weil das halt noch kompatibel ist mit dem iOS 13. Und dann hast du ja eine gewisse Basis, auf der du halt hin optimieren kannst. Und natürlich wird es wahrscheinlich schlechter aussehen, weil du kannst ja dann trotzdem sehr spezifisch trotzdem sagen, hey, auf dem iPhone X oder einem 15er sieht es besser aus als auf einem iPhone 8. Aber dann kannst du ja sagen, okay, dann, wenn du erkannt wird, iPhone 8 Plus, aber das hat halt einfach iOS 13, das ist jetzt halt unser Standard, den wir hier bieten müssen, dann sind halt die Texturen low oder was auch immer. Deswegen verstehe ich das schon, dass man dann halt sagt, okay, das nehmen wir noch mit, diese Userbase.
Oder es läuft dann tatsächlich so beschissen und es ist den Leuten einfach egal.
Ja.
Die Version gibt es ja auch noch, dass du auf dem iPhone 8 Plus dann spielen willst und es aber einfach grottenschlecht läuft. Das Einzige, was flüssig läuft, ist natürlich der In-Game-Store. Der ist so die absolut beste Erfahrung, die man haben kann. Okay. Keine gute Erfahrung haben die Entwickler, die gerade versuchen, ein neues Bioshock zu entwickeln. Was ist da denn los? Warum geht da denn nichts mehr zusammen seit dem ersten und zweiten Bioshock?
Ja, ist schlimm, weil das halt auch Ewigkeiten Entwicklung ist, ne? Über 10 Jahre. Genau, da ist es ja so, dass der Ken Levine ja irgendwann gesagt hat, nee, ich habe keine Levine? Okay, dann Ken Levine. Hat keine Lust mehr, weiter Bioshocks zu entwickeln, hat sein Studio dicht gemacht, ist woanders hingegangen und entwickelt jetzt basically ein Bioshock, das nicht Bioshock heißt. Well. Und dann wiederum ein anderes Studio wurde an einen Bioshock-Nachfolger gesetzt, zwar Cloud Chamber heißen die. Und die arbeiten da jetzt auch schon eine ganze Weile dran. Aber dieses Spiel, das dort im Entstehen ist, ist tatsächlich intern durch so Tests durchgefallen. Also es kam nicht gut an und da wurde mehrere Bausteine ausgemacht, die halt eben noch nicht funktionieren. Sowas wie auch die Story beispielsweise. Und deshalb wurde da jetzt ganz viel umgestellt Und gerade in der Führungsetage wurde sowohl jemand entlassen, als auch dann jemand in eine andere Position geschoben. Und es wird jetzt gerade versucht, dieses Projekt irgendwie zu retten. Und deshalb geht durch dieses Studio jetzt gerade natürlich auch die Angst, gerade weil auch 2K in einem Statement gesagt hat, dass sie schauen wollen, dass sie halt irgendwie flexibler und schneller reagieren können und agieren können, dass das halt gleichbedeutend ist mit, okay, da werden letztendlich irgendwann auch Leute aus dem Team entlassen. Aber zumindest in einem weiteren Statement sagt auch 2K, dass sie an dem Spiel halt festhalten wollen und dass das definitiv rumkommt und dass es gerade ein gutes Spiel ist, aber sie wollen ein fantastisches Spiel veröffentlichen.
So aber ist da ist auch wieder die Erwartungshaltung natürlich da. Bei Bioshock ist halt der Name auch so wichtig, was dann dahinter kommt, muss dann halt auch Bioshock sein. Ja. Wir haben es ja bei Infinite schon gesehen, dass da nicht alle so happy waren. Das wurde ja erst mit dem DLC so richtig Bioshockig so gesehen. Es war davor schon ein gutes Spiel, aber es war nicht so richtig Bioshock, fand ich. Und erst mit dem DLC, wo es dann alles wieder rund war, war ich so richtig happy, dass es jetzt so ein richtiger, dass es richtig Teil der Bioshock-Lore ist. Ich finde, Bioshock 1 und 2 waren schon anders von der Atmosphäre, weil du dann auf einmal halt so diese Rails hattest und ich dachte erst, hey, was soll das denn? Also die Story und die Atmosphäre, ja, absolut, aber es war halt nicht dieses Beklemmende, was Bioshock 1 und 2 hatten. Deswegen. Aber Bioshock 4 muss dann halt da irgendwie auch seinen Stil finden und deswegen nehmt euch bitte die Zeit. Also nichts wäre schlimmer als ein schlechtes Bioshock 4, meiner Meinung nach.
Doch, ein abgebrochenes Spielprojekt nach 12 Jahren.
Ja, aber sie haben ja gesagt, es ist nicht gecancelt. Also muss man ja schon happy sein darüber.
Das ist die letzte Meldung vor, es wird gecancelt. Eieiei. Also erstmal, das kann ja nicht Bioshock 4 heißen. Du kannst ja nicht nach Bioshock 1, 2 und Infinite dann 4 rausbringen. Das ergibt null Sinn. Das muss ja irgendwie
Bioshock Zero.
Bioshock Revolution, Bioshock, was kommt nach Infinite?
Ultimate Bioshock.
Ultimate Bioshock.
Kann nur Zero kommen, sage ich, sag's euch.
Ja, irgendwie sowas. Also ich würde es mir wünschen und gleichzeitig, ich finde aber auch Judas von Ken Levine, das sieht also ich fand in den Trailern sah das immer super aus. Ich will das auch spielen.
Also hat ja, glaube ich, auch in der Entwicklung durchaus Probleme.
Oh, so, sehr große. Alles mit Ken Levine hat oft Probleme.
Ja, deshalb muss man auch da, glaube ich, noch vorsichtig sein. Also ich finde es halt nur in dem Sinne lustig oder fast schon tragisch, ne, dass er gesagt hat, nee, ich habe keine Lust mehr. Er schließt sein Studio, er will wieder in einem kleineren Team arbeiten. Und letztendlich kommt dann aber doch wieder das genau gleiche, wissen wir natürlich nicht, aber es mutet halt einfach sehr nach Bioshock an. Also irgendwie kann man sich da so ein bisschen fragen, okay, warum hat er das dann überhaupt gemacht? Also warum ist er woanders hingegangen?
Na, der wollte nicht mehr mit dem Publisher gedüdelt zu tun haben.
Jetzt ist er wieder bei 2K. Er ist auch da wieder. Also es hat sich nichts geändert. Ich weiß es nicht.
Schwierig. Naja, die Probleme haben die Entwickler von Avalanche nicht mehr, denn die haben Contraband entwickelt und das wurde jetzt eingestellt. Sollte ein Koop-Heist-Shooter werden. Und Avalanche mochte ich immer ganz gerne eigentlich. Also es gibt das Entwicklerstudio noch, die machen halt nur nicht mehr Contraband. Gab so einen Trailer, der war ein bisschen langweilig, muss man dazu sagen. Es war eher ein Teaser. Da kann ich jetzt gar nichts zu sagen, was ist dieses Spiel halt eigentlich geworden wäre oder wie das ungefähr aussah. Ich finde, dafür zeigt dieser Teaser selbst zu wenig.
Nee, der Teaser war ja nur quasi so, man sieht einen Raum, wo ein Heist vorbereitet wird. Aber bei Heist war ich immer dabei, weil ich liebe diese GTA-Heist-Missionen. Da gibt es viel zu wenig von. Und Multiplayer ist ja nicht so unbedingt, also Multiplayer-Shooter brauche ich nicht, da hat die Welt echt genug von. Aber so ein Multiplayer-Heist, der richtig, richtig gut das umsetzt, das fehlt halt dann doch wieder. Und das ist ja dann so kooperativ. Und es sah schon interessant aus, was der Teaser angekündigt hat. Aber ich verstehe, dass halt momentan Publisher-Geld, was Multiplayer-Shooter angeht, nicht sehr locker sitzt. Dass da die Projekte wirklich 3- und 4-mal durchgekaut werden nach den Misserfolgen, die wir jetzt in letzter Zeit hatten, verstehe ich total. Schade für die Avalanche Studios, ja.
Gut. Was spielen wir nächste Woche, Manu? Mach mal was zu Titan Quest 2.
Könnten wir mal machen. Ich habe noch nicht so richtig viel Titan Quest 2 gespielt, aber es ist ein Riesenerfolg. Momentan hat sich schon über 300.000 Mal verkauft und scheint tatsächlich auch die Leute abzuholen. Und das, was ich bisher von gespielt habe, macht mir großen Spaß. Es ist halt so ein Oldschool-Diablo, ohne den Stress. Und müssen wir auch jetzt mal diese Woche im Multiplayer mal ausprobieren. Dann können wir da nächste Woche gerne drüber reden. Ja, ansonsten bin ich sehr in Gamescom-Vorbereitung. Ich komme gerade gar nicht so viel zum Spielen. Auf was freut ihr euch denn gerade noch so?
Auf Mina the Hollow. Und vielleicht kann ich das ja Shadow droppen auf die Tokyo Game Show. Ich habe nämlich, meine Tickets sind gebucht. Ich werde zur Typhoon Season nach Japan reisen. Was für eine super Idee, Michi.
Und eine Folge steht schon fest, die ist zwar noch nicht aufgenommen, aber Gloria und Markus, der den Test geschrieben hat, auch für IGN. Komisch, dass so viele Leute jetzt hier von Insert Moin auf IGN auftauchen. Tales of the Shire, das Hobbit-Game, haben die beiden sehr unterschiedlich wahrgenommen. Also das wird ein Podcast mit Reibung, weil Gloria findet es richtig gut und hat dann gleich empört reagiert auf den Test von Markus und nach dem Motto so, hey, das ist doch viel besser, als du sagst. Also da werden wir hören, die unterschiedlichen Ansichten von diesem Cozy-Game im Shire, im Auenland.
Alles klar, dann sage ich mal, bis nächste Woche sind wir drei da wahrscheinlich am Start, Fragezeichen, Doppelpunkt, Ausrufezeichen.
Ja, nächste Woche noch ja und dann geht's ab nach Köln.
Basti?
Grüß Köln von mir. Ja, ich bin da.
Let's go! Euch allen eine schöne Woche. Tschüssikowski.
Bye-bye. Ciao.